Don't Nuke the Climate, der Podcast, weil es nicht egal ist, wie wir der Klimakatastrophe entgegentreten und wann. Die Zukunft beginnt jetzt und sie ist erneuerbar, nicht radioaktiv. Don't Nuke the Climate, ganz herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von dem zugehörigen Podcast. Das sage ich als Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr. Mit mir wie immer der Günther Herrmeier aus dem Wendland, aber heute haben wir auch noch einen Gast hier im Podcast Don't Nuke the Climate im Freien Radio Freistadt in unserer Homebase. Der Gast ist Wolfgang Imke. Herzlich willkommen, Wolfgang. Du machst kurze Vorstellung deiner selbst, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und dann würde ich dir, Günther, weitgehend die Gesprächsführung überlassen. Warum? Weil Wolfgang Imke, so viel darf ich schon sagen, ist auch aus dem Wendland, genau wie Günther. Und es geht heute um das Thema Atommüllendlager in Deutschland. Das lange Erbe einer kurzen Energieversorgungsgeschichte, vergleichsweise gesehen, sagen wir so. Darüber werden wir reden und da hat bestimmt der Günther Herrmeier die spezifischeren Fragen an unseren Gast. Aber jetzt mal das Wort an dich, Wolfgang. Kurze Vorstellung.
Ja, also danke für die Einladung. Ja, ich bin froh, dass ich auch mal direkt dabei sein kann, weil unsere Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg ist ja Teil des Bündnisses Don't Nuke the Climate. Ich mache für die BI seit vielen Jahren die Pressearbeit, bin im Vorstand dieser Initiative. Wir sind immer noch weit über 1000 Mitglieder. Das ist bewundernswert, weil Gorleben als Endlagerstandort vor 2-3 Jahren herausgefallen ist. Das hat aber nicht dazu geführt, dass jetzt Leute aufgegeben haben. Es ist auch wichtig, weil die Debatte um die Nutzung der Atomkraft flackert immer wieder auf. Und wir sind im Wendland übrigens bei der Endlagersuche weiter dabei. Wir sind mit Tongebieten vertreten bei der Endlagersuche. Und wir haben zwei Zwischenleger, eins davon mit hochradioaktiven Abfällen, also sind wir mittendrin im Geschäft. Und für mich zur Person, also ich bin hier im Wendland auch groß geworden. Ich habe sogar einen ganz, ganz direkten Bezug zu Gorleben. Meine Großeltern haben da gelebt. Und als Gorleben 1977 Standort wurde für ein sogenanntes nukleares Entsorgungszentrum, war das sehr schnell klar, dass man sich dazu engagieren hat. Die ganze Familie war eigentlich auf den Beinen und hat sich jahrzehntelang für den Ausstieg aus der Atomkraft und für dieses Ende des Endlagerprojekts vor allem eingesetzt. Das vielleicht so zu meiner Person.
Okay, sehr lieben Dank und damit gebe ich das Wort an Günther.
Ja, Wolfgang, super schön, dass das klappt heute, gerade auch in unserem Zusammenhang dieser Kampagne Don't Nuke the Climate, die ja mittlerweile international ganz passabel aufgestellt ist. Und Gabi, du hast es angesprochen, es soll um Endlager gehen, aber es geht natürlich vorher und deshalb ganz speziell auch im Zusammenhang mit Gorleben, weil wir ein Zwischenlager sind und dort 113 Castor-Behälter stehen haben und im Zusammenhang mit der Ankündigung der Bundesanstalt für sichere Entsorgung der Base, es so aussieht, dass das wohl sich relativ lange noch hinziehen wird mit einem Endlager, wenn es das dann überhaupt mal irgendwann gibt. Und deshalb ist die Situation ja jetzt so bei uns, Wolfgang, dass wir diese 113 Castoren in dieser Halle stehen haben. Es gibt bestimmte Genehmigungen, die auslaufen, einmal für die Halle, einmal für die unterschiedlichen Castor-Behälter, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden werden. Und das soll heute im Wesentlichen unser Thema sein. Und wie gesagt, angesprochen oder getriggert durch diese Äußerung der Base, dass das Endlager sich verzögern wird, entstehen halt immer mehr dieser Probleme. Und wir haben ja diese Halle im Gorleben im Wald stehen. Und erzähl mal, Wolfgang, wie sieht's aus mit den Genehmigungen? Wann laufen die aus? Und mit den unterschiedlichen Castor-Behältern, da gibt es ja eben diese Unterschiede.
Es ist interessant, dass Basel jetzt ja davon ausgeht, dass 2074 erst so ein Endlagerstandort vorhanden ist und vielleicht nutzbar ist, vielleicht sogar erst klar ist, wo der hochradioaktive Müll gelagert werden soll, weil diese Bundesgesellschaft für Endlagerung, die den Hut auf hat bei der Endlagersuche, immer dafür angegiftet wurde, dass sie gesagt hat, wir brauchen, wenn wir Sorgfalt vor Eile walten lassen, länger als das ursprünglich im Gesetz vorgezeichnet war. Da sollte ja schon im Jahr 2031 ein Endlagerstandort benannt werden. Und dann braucht man natürlich noch für die Errichtung 20, 30 Jahre. Also es hätte sich da auch wahrscheinlich bis 2060 hingezogen. Jetzt sind wir schon 2070. Und das hat als Dominoeffekt zur Folge, dass natürlich die Zwischenläger länger betrieben werden müssen. Also es sind dann keine Zwischenläger mehr, es sind eigentlich Dauerläger. Und das hat unmittelbar zur Folge, dass Gorleben, wo die Genehmigung 2034 ausläuft, jetzt schon direkt vor der Neugenehmigung steht. Also die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung führt gerade jetzt schon Voruntersuchungen vor im Rahmen einer vorgeschalteten Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir erwarten im Sommer sogar schon den Scoping-Termin dafür. Das ist so der Beratungstermin, wo es das erste Mal möglich ist, auch Einsprüche zu erheben gegenüber den Planungen, die dann so in Groben ja schon skizziert werden seitens der BGZ, wie sie mit diesem Standort weiter umgehen möchte. Und gleich unmittelbar schließt sich dann das neue Genehmigungsverfahren an. Also wir sind richtig schon an der Schwelle zu der Neugenehmigung. 2034 läuft die Genehmigung in Gorleben aus. Bitte?
BGZ ist Bundesgesellschaft für
Bundesgesellschaft
Zwischenlagerung,
für Zwischenlagerung.
muss man dazu sagen.
Und
Und was du angesprochen hattest, Wolfgang, ist ja die Genehmigung, die 2034 zu Ende geht, ist die Genehmigung der Halle.
ja, richtig.
Der
So.
Halle. Und dann haben
So.
wir ja unterschiedliche Genehmigungen für die unterschiedlichen Castor-Behälter auch noch, oder?
Richtig. Und es gibt, man muss da unterscheiden, das ist wahrscheinlich für Außenstehende sehr schwierig zu verstehen, dass die Behälter selbst jeweils eine verkehrsrechtliche Genehmigung erteilt bekommen und diese Genehmigungen laufen schon vorher aus, sukzessive. Und da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang, weil am Ende müssen ja alle diese Behälter, wenn sie jetzt vielleicht bis zu 100 Jahren länger dort stehen, weiter transportfähig sein. Also sie sollen ja eigentlich nur noch einmal bewegt werden, und zwar dorthin, wo es dann ein Endlager geben würde. Dann wird man diese Behälter nochmal öffnen müssen und diese Abfälle konditionieren müssen, das heißt also nochmal Endlager fertig neu verpacken. Aber bis dahin sollen die eigentlich nicht mehr bewegt werden. Und da ist natürlich sozusagen für uns das Augenmerk darauf zu richten, wie geht eigentlich jetzt dieses Base mit den Neugenehmigungen der Behälter um? Und sie haben einen ganz einfachen Weg gewählt, wie in der Vergangenheit schon. Es gibt keine neuen Echttests mit diesen Behältern, also Beschuss, Fall und so weiter, Feuertest, sondern eigentlich sind das Papiergenehmigungen, dass man sagt, ja, also für die nächsten 10 Jahre kriegen wir den Stempel dafür, dass diese Behälter verkehrsrechtlich weiter genehmigt sind. Also das ist zu trennen von der Genehmigung der Halle, der Einlagerungshalle, aber am Ende hängt es eng miteinander zusammen, wie ich versucht habe, das schon zu skizzieren, weil es muss ja einmal doch noch ja alles bewegt werden.
Genau, und das ist
Genau.
auch ein ganz entscheidender Punkt, den hattest du ja gerade schon angesprochen. Ich würde das gerne noch einmal dazwischen schieben, weil man sich einfach darüber klar werden muss, was alles mit dieser Atomenergie zusammenhängt. Und du hattest gesagt, vor dem Transport muss es auf eine bestimmte Art und Weise konditioniert werden. Und damals ist ja hier in Gorleben auch die Pilotkonditionierungsanlage gebaut worden. Also etwas, ein Konstrukt sozusagen, was dafür da war, um den ankommenden Atommüll endlagerfähig neu zu verpacken aus den Transportbehältern raus. Diese PKA ist ja total überaltet und trotzdem müsste ja irgendwie dieser strahlende Abfall müsste ja so behandelt werden, dass man ihn wieder transportieren kann. Wenn du gerade, wie du gesagt hast, man vielleicht da bei 100 Jahren landet und was passiert dann mit den Castor-Behältern und so weiter. Also nur um das nochmal dazwischen zu schieben, was für ein Aufwand betrieben werden muss, um dieses ganze Thema sicher am Laufen zu halten.
Ja, ich glaube, das war gerade ein Missverständnis. Also der Abfall muss nicht konditioniert werden, bevor er wieder bewegt wird, sondern er wird bewegt hin zu einer Konditionierungsanlage. Und diese Konditionierung heißt, dass diese Abfälle endlagerfertig verpackt werden, also vor der Einlagerung in eine tiefengeologische Deponie. Diese Halle, die wir da in Gorleben haben, die nie genutzt wurde, die gab es natürlich deshalb, und sie steht da ja auch noch, diese Pilotkonditionierungsanlage, weil die ja Idee natürlich war, wir haben einen Zwischenlagerstandort und 500 Meter entfernt ist das Endlagergelände. Dann hat man auf dem gleichen Gelände schon eine solche Konditionierungsanlage errichtet und sie waren einfach zu schnell damit, ja? Also sie hätten wahrscheinlich abwarten können und gucken können, wie sich das alles hinzieht und ob überhaupt Gorleben ein Endlagerstandort wird, was es nicht geworden ist. Und nun steht dieses Ding da und ist nie genutzt worden. Auf dem Papier genehmigt als Atomanlage, aber außer einem Kaltbetrieb hat es dort nie etwas gegeben. Deshalb kennen wir aber dieses ganze Verfahren ganz gut. Also der Umgang mit dem Atommüll ist unglaublich kompliziert. Also übrigens, ich muss da mal so einschieben. Also ich bin zum Atomkraftgegner geworden, weil ich die ganze Geschichte von hinten erlebt habe. Also wir haben uns immer auseinandergesetzt mit der Atommülllagerung, der Konditionierung der Abfälle und natürlich eben auch mit der Wiederaufarbeitungsanlage, also einer Plutoniumfabrik, die da in Gorleben errichtet werden sollte, und nicht mit den Anfängen, also weder mit dem Uranabbau und der Anreicherung des Urans. Diese ganze Kette, die war mir gar nicht bekannt, als ich anfing, mich zu engagieren. Aber ich habe dann gemerkt, natürlich, also wenn man das von hinten denkt, ja, heute ist es ein wichtiges Argument, wer heute der Atomkraft das Wort redet, der müsste mir mal erklären, ja, wie er mit dem Atommüll umgehen will. Ja, inzwischen ist das also jetzt ein aktuelles Thema. Aber in der Zeit davor war das wichtig zu entdecken, ja, dass es eigentlich vor dem, was da in Gorleben geplant war, vorgelagert, ja, was ganz anderes gab. Also diese
Ja.
ganze nukleare Kette. Ja,
Ja, das ist ja auch
also
ein.
deshalb so mal als, das war so als kleiner Einschub. Aber wir stehen wirklich als erster Standort vor dieser Situation, dass die BGZ, diese Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung, einen Antrag stellen wird zur Verlängerung um, wir wissen nicht wie viele Jahre. Das ist sehr spannend zu sehen, ob sie sagen, dass sie für weitere 40 Jahre eine Genehmigung erwirken wollen. Oder, was wir ja sagen, man muss bei allen Sicherheitsüberlegungen, muss man ja das zu Ende denken. Also werden ja wahrscheinlich 100 Jahre plus sein, plus X. Das ist so dieser Zeitraum. So lange wird dieser Müll oberirdisch gelagert werden müssen. Und das eben nicht nur in Gorleben. Wir haben ja insgesamt 16 Zwischenlagerstandorte. Die meisten sind kraftwerksnah, also da, wo es Atomkraftwerke gab. Aber in Ahaus wird es 2 Jahre später soweit sein und Lubmin zeitversetzt eben auch noch mal ein paar Jahre später. Und interessant ist, dass in Lubmin, das ist eben keine BGZ-Anlage, schon ein Antrag eingereicht wurde auf Neugenehmigung und dieser Antrag wird nicht beschieden. Und da sind wir vielleicht gleich mal bei den kritischen Punkten, die wir so diagnostiziert haben. Was heißt das eigentlich, wenn man statt einer Zwischenlagerung so eine Dauerlagerung macht für die Behälter, für die Entwicklung, die Forschungsprogramme, die nötig sind, für den Gebäudebestand? Die richtigen Stichworte sind Sicherung und Sicherheit dieser Anlage. Sicherung meint Sicherung gegen Flugzeugabsturz, Erpressung, Sabotage, Drohnenangriffe, kriegerische Einwirkung. Und Sicherheit meint die Sicherheit der Behälter und des Inventars.
Da bleibt zwischendurch es gut zu erwähnen, dass es dazu eine Studie gibt von der Organisation Ausgestrahlt. Die hat Oda Becker, Diplomphysikerin, gemacht, genau zu diesem Thema, weil wir ja schon im Zusammenhang mit der Situation, in der wir insgesamt stecken, in einer neuen Sicherheitslage sind. Und das ist eine interessante Studie, die wichtig ist zu betrachten, weil ja auch gerade unsere Halle hier in Gorleben, die baugleich ist mit der NA-Haus, in dem Zusammenhang nicht besonders viel hergibt, muss man ganz klar sagen.
Nee, nun wirklich nicht. Ja. Also die Besonderheit ist, dass diese ersten beiden Hallen in Ahaus und Gorleben so errichtet wurden, dass man so Wandstärken hat von 50 Zentimetern, konisch zulaufen 20 Zentimeter und die Deckenkonstruktion ist nur 20 Zentimeter stark. Alle anderen Zwischenläger, die danach errichtet wurden, haben ganz andere Wandstärken. Und ja, man kann das ja mal ein bisschen genauer skizzieren. Also es gibt das sogenannte WTI-Konzept. Da hat man 70 bis 85 Zentimeter und 55 Zentimeter Deckenstärke. Das STEAG-Konzept, da ist man schon bei 120 Zentimetern. Und in Lubmin, dieses neue Estral-Konzept, was da umgesetzt werden soll, da geht man von einer monolithischen Bauweise, also rundherum das gleiche, von 180 Zentimetern aus. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und das reflektiert natürlich auch so, wie die Sicherung der Anlagen, über die Sicherheit reden wir gleich nochmal extra, was da so alles passieren kann im Innern eines Behälters und mit dem Behälter selbst. Aber wenn es um die Sicherung dieser Anlagen geht, hat sich ja in den letzten Jahrzehnten so einiges getan. Und wir stehen vor dieser unglaublichen Herausforderung, dass die BGZ behauptet, auf die Wandstärken komme es nicht an. Das Gesamtkonzept müsse betrachtet werden. Ja, sagen wir auch, Gesamtkonzept ist wichtig. Es liegt ja nicht nur an der Wandstärke, wie man so etwas sichert gegenüber Flugzeugabsturz oder Drohnenangriffe und so weiter und so fort. Aber dass diese Wandstärken eine Rolle spielen bei der Sicherung, können sie nicht wegwischen. Und das Verrückte ist, dass nach 9/11 ja tatsächlich davon gesprochen wurde, dass man diese Anlagen härten muss. Härten heißt, sie robuster ausrüsten muss. Und da gab es diese Idee, und die ist in einigen Standorten auch schon umgesetzt worden, dass man eine zusätzliche Wand errichtet. Die ist aber immer nur 10 Meter hoch, und das heißt, also eigentlich ein Witz, muss man mal sagen. Ja, wir reden ja gerade von Einwirkungen, die von oben kommen. Deshalb ist es schon ganz merkwürdig, dass also die BGZ versucht, ihre Anlage dann in Gorleben und später auch in Ahaus so über die Runden zu kriegen, zu sagen, also nach wie vor gilt das Prinzip, dass der Castor so robust ist, dass all diese Szenarien, die mit Angriff und Erpressung und Flugzeugabsturz und so weiter zu tun haben, dadurch ja gedeckt würden.
Was ja technisch nicht erprobt ist. Also
Nein,
von daher ist die Aussage
zum
so ein
Glück
bisschen
nicht, aber
aus der Luft gegriffen.
auch die Waffensysteme haben sich geändert. Also es gibt inzwischen ja thermobarische Waffen. Also das heißt, diese Anlagen würden also im Kriegsfall sowieso nicht standhalten. Aber es reicht ja auch schon, das, was gerade in der letzten Zeit immer wieder aufgeploppt ist, dass es so Drohnenüberflüge gab, also gerade im Raum Brunsbüttel, Zwischenlager. Und wir haben ja eben sowas in Gorleben in den letzten Wochen gerade auch selbst erlebt, ja, Drohnenüberflüge. Und da muss man so wirklich sich so, also wir können uns ja gerade nicht zurücklehnen. Also es wird, glaube ich, sehr virulent sein, dass wir sagen, diese Anlage, so wie sie dort steht, ja, wird keinen Bestand haben können.
Also Günther, du hast gesagt, das ist ja nicht erprobt. Natürlich, was sehr wohl erprobt ist, Drohnenüberflüge, das haben wir in Tschernobyl gesehen. Drohne an einem angeblich sarkophagartigen Überbau anrichten kann. Das nur so am Rande jetzt bemerkt.
Also es ist eben auch so, dass an den Standorten Ahaus und Gorleben es noch nicht mal ein Überflugverbot gibt. Das gibt es nur für die Zwischenläger, die in Kraftwerksnähe standen. Und in der Vergangenheit war das so, wenn ein unbekanntes Flugobjekt ausgemacht wird oder wenn ein Flugzeug keinen Funkkontakt hat, dass sofort Abfangjäger aufstiegen. Da gibt es viele Beispiele, ja, dass in der Vergangenheit solche Situationen eingetreten sind. Und wir kommen wieder auf diese merkwürdige Antwort der BGZ, dass die Castor-Behälter, also irgendwelchen Flugzeugabstürzen, ja, und so weiter, selbstverständlich standhalten würden, wenn wir sagen, wir brauchen zumindest so etwas wie ein Überflugverbot, also so, dass es möglich ist, eingreifen zu können, rechtzeitig, ja. Also Flugzeuge, die keinen Funkkontakt haben oder Drohnen unbemannt unterwegs sind, dass da eingegriffen werden könnte. Aber da sind wir, also wir bohren da so ganz dicke Bretter. Und ich denke, vielleicht kriegen wir wenigstens diesen Punkt geregelt, ja, dass es ein Überflugverbot gibt. Das ist natürlich keine Garantie, dass nichts passieren kann. Aber immerhin würde es die Bundeswehr zwingen zu intervenieren an der Stelle. Ja.
Da schalte ich mich nochmal ein an dieser Stelle. Und zwar, du hast vorhin erwähnt, dass, und das leuchtet ja ein, dass Zwischenlager größtenteils Standortnähe von Atomkraftwerken sind. Abklingbecken sind ja auch sowas in etwa wie ein Zwischenlager. Aber es gäbe und gibt eben mit Gorleben als Beispiel auch andere Standorte. Vielleicht sollte man dann Exkurs machen, wie es zu dieser Entscheidung kam,
Ja,
Standortfremde Orte
das
zu
hat, das
nehmen.
ist natürlich eigentlich sozusagen, gehört es zu unserer Erfolgsgeschichte in Deutschland, dass diese standortnahen Zwischenläger errichtet wurden. Es ging immer um die Transportgefahren. Und wir haben uns durchsetzen können an dieser Stelle, dass über Ahaus und Gorleben hinaus eben direkt an den AKW-Standorten diese Läger eingerichtet wurden. Also jeden Transport vermeiden, Risiko reduzieren, Strahlenbelastung reduzieren, Angriffsmöglichkeiten reduzieren. Also wir haben in Gorleben insgesamt ja sogar 420 Stellplätze, von denen in Anführungsstrichen nur 113 belegt sind. Eine andere Geschichte ist, dass schon bei der Belegung, ja, man bei der Strahlenbelastung an Grenzwerte stieß und dass es wahrscheinlich niemals hätte klappen können, 420 Behälter in Gorleben einzulagern. So, aber nun ist der letzte Transport ja 2011 gelaufen. Das heißt, die Umgebungsbelastung klingt ab und ist nicht gravierend. Und wir haben deshalb diese 16 AKW-Standorte mit Gorleben und Ahaus, weil wir uns da haben durchsetzen können, dass diese Läger standortnah errichtet wurden. Die hätten auch nicht gereicht, Ahaus und Gorleben. Ja? Wenn man sich anschaut, wie viele Behälter oberirdisch gelagert werden. Und in der Summe sind es ungefähr 1.900, die darauf warten, irgendwann entgelagert zu werden. Also die Inhalte, die werden ja nicht direkt gelagert mit diesen Castor-Behältern. Könnte auch noch passieren, aber das ist ein extra Thema. Ja, also das hat auch zu tun, dass die Wiederaufarbeitung als Entsorgungsweg in Anführungsstrichen auch gescheitert ist. Auch das ist ein großer Erfolg, dass man auf die Wiederaufarbeitung von abgebrannten Brennelementen verzichtet hat und dass es gesetzlich verboten ist in Deutschland. So, das heißt, es blieb dieses Zwischenlagerkonzept als eine Zwischenlösung, bis man in der Endlagerfrage ja weitergekommen ist.
Ja, Stichwort Wiederaufbereitung, du hast es gerade angesprochen, da sind ja dann doch einige Atommüllmengen nach Frankreich, La Hague und nach Sellafield gegangen, von denen ja auch kürzlich welche noch zurückgekommen sind, diesmal nach Isar gebracht wurden, davor nach Philippsburg. Das war ja noch sozusagen eine Entscheidung von Frau Hendricks, damals Bundesumweltministerin, die halt unseren Standort sozusagen etwas aus dem Spannungsverhältnis nehmen wollte. Und du hast es gerade angesprochen, ungefähr 1.900 Behälter sind es dann in der Summe. Und das wird auch eins unserer nächsten Themen sein im Zusammenhang mit diesem Podcast, dass wir gerne mit Atommüllreport einfach mal auf die Gesamtmenge schauen wollen und so weiter. 113, wie gesagt, davon in Gorleben. Und du hattest ja vorhin kurz angesprochen, das Thema, was passiert jetzt eigentlich in den Castoren, was ja niemand so genau weiß. Es gab ja auch vor einiger Zeit eine Veranstaltung in Dannenberg dazu, wo das BGZ da war. Und da gibt es anscheinend sehr unterschiedliche Wahrnehmungen dazu und wie das BGZ da gerne mit umgehen würde. Vielleicht kannst du dazu noch kurz
Ja,
was
also
sagen.
ja, sehr gern. Wir haben ja bis jetzt die Sicherung dieser Anlagen gesprochen und jetzt sprechen wir über die sogenannte Sicherheit. Das heißt, diese Behälter unterliegen ja auch einer Alterung. Und das, was gewährleistet werden muss in erster Linie, ist, dass es also innerhalb dieser Behälter keine Kettenreaktion geben darf. Ja, bei den abgebrannten Brennelementen ist das ganz wichtige Thema. Wir haben ja einen Großteil der Abfälle aus der Wiederaufarbeitung in Gorleben lagern. Ihr habt das ja gerade angesprochen. Es stehen ja noch einige sogenannte Rücktransporte an aus den Wiederaufarbeitungsanlagen dieser Behälter. Wir haben also im Wesentlichen im Gorleben verglaste hochradioaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung. Da ist die Frage so der Kettenreaktion ja gar nicht die Frage. Die wenigen, die wir haben, ich glaube, das sind Stücker 5. Ja, mit abgebrannten Brennelementen, da ist es in der Tat die Frage, was passiert im Innern dieser Behälter? Also, es muss gewährleistet werden, dass es keine Kettenreaktion gibt. So. Das andere ist die Wärmeabfuhr. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Und der Schwachpunkt ist natürlich der Deckelbereich. Und es gibt auch einen Erfolg übrigens der Bewegung, dass diese Behälter nicht nur mit einem Deckel da irgendwie so rumstehen, sondern dass es da eine Redundanz gibt. Das Redundanz ist sowieso immer das Zauberwort. Ja, es muss bei den Sicherheitsvorkehrungen, wie bei der Sicherung, wie bei der Sicherheit, ja, dieser Behälterlagerung, muss es Redundanzen geben. Man könnte auch sagen, es reicht eben nicht nur, dass man eine Hose hat, mit einem Hosenträger, man braucht auch einen Gürtel dazu, ja. Und die Überwachung läuft so, dass da so ein Drucksystem vorhanden ist und Druckschalter, aber diese Schalter können schon mal kaputt gehen. Ja, wenn diese Deckeldichtung nicht standhalten, weil über die Jahre hinweg, ja, über Neutronenbeschluss, Korrosion und so weiter und so fort, doch was undicht wäre, dann behauptet die BGZ, sie könnten dem abhelfen dadurch, dass sie dann einen dritten Deckel drauf machen. Aber dieses gusseiserne Ungetüm, die Moderatorenstäbe und so weiter, die sind ja auch ständig dem Neutronenbeschuss ausgesetzt. Und deshalb sagen wir, man muss bei den ganzen Forschungsprogrammen sich nicht so sehr auf dieses Deckelsystem kaprizieren, sondern muss sozusagen auch forschen, wie diese gusseisernen Behälter vielleicht verspröden. Also wie das ist mit den Auswirkungen der Neutronenstrahlung. Und das BGZ-Forschungsprogramm wird aus unserer Sicht dem nicht wirklich gerecht. Also es werden tatsächlich in Studsvik in Schweden ja Versuche unternommen mit Hüllrohren und der möglichen Versprödung. Das spielt aber dann erst später eine Rolle, wenn die mal wieder geöffnet werden müssen. Wir sprachen ja schon über die Notwendigkeit einer Konditionierung dieses Mülls vor der Endlagerung. Da werden die ganzen Dinger ja geöffnet. Und wenn man nur noch Brösel drin hat, oha, ja, dann wird es aber kritisch. Das ist aber dann die Schwierigkeit dann ganz zum Schluss in der Konditionierungsanlage. Solange sie aber da stehen, müssen sie gesichert werden und die Sicherung muss so funktionieren aus unserer Sicht, dass es ein richtiges Monitoring gibt. Also sie müssen wirklich überwacht werden, und zwar jeder einzelne Behälter. Und das ist bei der BGZ im Forschungsprogramm nicht so angelegt. Das ist nicht ihre Absicht. Interessant wieder der Blick nach Lubmin, das Lager, dieses Estra-Lager, was da geplant ist mit dieser monolithischen Bauweise und 1,80 Wandstärken und Deckenstärken, da sieht das ganz anders aus. Da werden sie tatsächlich so etwas machen, dass jeder Behälter so ein Monitoring unterzogen wird. Ja, also das ist interessant deshalb, weil dieses Lager in Lubmin gehört nicht der BGZ. Die BGZ-Gruppe, ja, betreibt also von diesen vielen Lägern da 14. Und zwei gehören nicht zur BGZ-Gruppe. Das sind die Energiewerke da im Nord. Das hat was mit der Wende zu tun. Also als die AKWs in Lubmin niemand haben wollte, also die westdeutschen Konzerne haben abgewunken, wurde es sozusagen das erste vorzeigbare Abrisskonzept. Ja, also, und natürlich müssten diese vier AKWs waren ja in Betrieb, eins war im Probebetrieb. Man hat da diese Zwischenläger direkt auf dem AKW-Gelände errichtet. Und weil die Energiewirtschaft da nicht ran wollte, weil sie es nicht haben wollte, weil es ihnen zu marode war, sind das Treuhandprojekte. Das heißt, die werden auch vom Bund, aber vom Finanzministerium werden diese finanziert. Und diese EWN-Gruppe hat sich inzwischen ausgeweitet. Die ist also auch in Jülich aktiv mit Tochtergesellschaften und in Karlsruhe, im alten Kernforschungszentrum. Und dort werden andere Maßstäbe gesetzt. Noch so ein Beispiel, ja, leider muss ich wieder auf diese Wandstärke zurückkommen. In Karlsruhe wird jetzt ein Zwischenlager für mittelaktive Abfälle neu geplant, wegen des Abrisses der Forschungsreaktoren dort. Wandstärke, dürft ihr mal raten, 1,80
1,80.
für mittelaktive Abfälle. Ja? Also, wir gucken ein bisschen neidisch an die Küste, weil das, was in Gollim gemacht wird, das ist eigentlich die Blaupause für die ganzen BGZ-Zwischenläger, die sukzessive ja ihre Genehmigung verlieren. Und wir gucken auf dieses andere Projekt da an der Küste und haben folgende Befürchtungen. Jetzt muss ich mal politischer werden und mal klarer werden. Base bescheidet aus unserer Sicht den Antrag für Lubmin nicht, damit kein neuer Maßstab gesetzt wird, sondern hält das so lange zurück, bis Gorleben beschieden ist. Weil sie haben noch ein bisschen Zeit dort oben in Lubmin, weil da läuft die Genehmigung erst 2039 aus. Und deshalb, der Antrag ist schon da und die wollen eigentlich schon loslegen, aber sie kriegen keinen Bescheid. So, also, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass sie keinen Bescheid bekommen. Wir gehen davon aus, bei uns in der BI, dass sie erstmal Gorleben so durchwinken wollen und Ahaus so durchwinken wollen, ohne irgendeinen Neubau, ohne eine Härtung, einfach mit dieser Mauer, die sie da rumgezogen haben, die ein Witz ist, weil diese Mauer gibt es sogar an diesen WTI- und STEAG-Konzepten, ja, also was ich eben schon gesagt habe, mit ganz anderen Wandstärken ist auch eine Mauer drumherum gebaut worden und sie glauben, sie würden mit Gorleben an dieser Stelle so durchkommen. So, aber dann nochmal zu dem Forschungskonzept. Wenn es nicht möglich ist, dass die Zivilgesellschaft, die Umweltverbände, die BIs beteiligt werden an diesen Forschungen, dass man Mitsprachemöglichkeiten hat und nicht aufgreift, was wir vorschlagen, jo, dann bleibt uns zum Schluss nur Klage oder die große Klage, dass mal was schief geht.
Ja, das waren jetzt sehr, sehr viele tolle Detail und wichtige Details, Wolfgang, die gerade in unserem Zusammenhang, du hattest es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, dass wieder sich die Leute breit machen und Atomenergie vertreten wollen, gerade auch im Zusammenhang mit Klimathemen und so weiter. Die Zivilgesellschaft, die du gerade angesprochen hast, es gibt in Deutschland schon lange eine Atommüllkonferenz einmal im Jahr.
Ja.
Und der letzten Atommüllkonferenz ist ein Forderungspapier, ne? Das ist daraus vorgestellt worden. Und kannst du vielleicht ein, zwei Punkte oder so einen kurzen Überblick noch geben über die Atommüllkonferenz und wie der Zusammenschluss der deutschen Initiativen, Atommüllstandorte und so weiter ist und was in diesem Forderungspapier aufgeführt ist?
Ja, diese Atomkonferenz ist ein Zusammenschluss von Standortinitiativen, die mit Zwischen- und Endlagerprojekten zu tun haben. Auch gescheiterten, natürlich, ja, wie Morsleben und Asse. Hoffentlich gescheitert wie der Schacht Konrad, aber leider noch nicht wirklich gescheitert, weil man staatlicherseits ja an dem Schacht Konrad als Endlagerprojekt festhält. Und wir befassen uns natürlich und gucken, was bei der Endlagersuche für Fortschritte erzielt werden oder eben auch nicht. Und haben unser Hauptaugenmerk in der letzten Zeit natürlich wieder auf diese Zwischenlagerung, die sogenannte, müssen wir inzwischen sagen, Zwischenlagerung gerichtet. Und wir haben eigentlich fast 2 Jahre lang daran gearbeitet, so einen Forderungskatalog zu erarbeiten, wo genau diese Aspekte, die ich schon genannt habe, am Beispiel Gorleben, eine wichtige Rolle spielen. Also wie werden diese Anlagen gesichert? Ja, wir wissen, Terroranschläge, dass das nicht alles offengelegt werden kann, aber da sind wir für so ein sogenanntes In-Kamera-Verfahren. Das heißt, dass Leute, die unser Vertrauen genießen, ja, Einsicht nehmen können, wie eigentlich die Sicherung dieser Anlagen geschieht, was dann nicht öffentlich diskutiert werden darf. Das versteht ja jeder. Aber bei der Sicherheit, also bei dem Forschungsprogramm, sagen wir, wir müssen mitreden. Und es war eigentlich immer wichtig, dass wir mitgeredet haben. Also ich habe hier schon zwei, drei Beispiele genannt. Allein in Gorleben, wenn es um die Zwischenlagerung ging, ja, wenn wir nicht mitgeredet hätten, wenn wir uns nicht durchgesetzt hätten mit Klagen und so weiter und so fort, wenn wir nicht doch mit dem langen Atem, den wir da ewig haben, durchgesetzt hätten, dass es technologische Veränderungen gibt, dann hätten wir da Castor-Behälter mit einem Deckel stehen. Das wäre es aber auch, ja. Also zu dem Forderungskatalog gehört vor allem, dass wir an den Zwischenlagerstandorten, wenn es um die Neugenehmigung geht, oder die, ja, das nennt sich Neugenehmigung, die Fortschreibung der bisherigen Genehmigung, dass es wichtig ist, dass die Zivilgesellschaft da auch eine Rolle spielt. Also nicht im Sinne von mitreden, sondern auch mitentscheiden, wenn es um die Sicherheit und die Sicherung dieser Anlagen geht. Man muss mal das so sagen. Diese Anlagen, die da noch 100 Jahre plus X oberirdisch stehen mit diesen brisanten hochradioaktiven Abfällen, das ist eine Zeitbombe. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns da weiter einmischen.
Ja, und deshalb ist es super gut, dass du heute da warst, Wolfgang. Mit den ganzen vielen Details von unserem speziellen Standort hier. Und ja, Gabi, was sagt die Österreicherin dazu?
Was sagt die Österreicherin dazu?
Ja, du siehst ja, so schnell ist die Zeit schon vergangen und man könnte natürlich das alles noch weiter vertiefen.
Ja.
Aber wir merken, es ist, glaube ich, für Menschen, die nicht so sehr befasst sind mit diesen Geschichten, denen muss klar sein, das ist ein ganz brisanter Müll, der lagert oberirdisch für weitere 100 Jahre plus X. Und solange er dort oberirdisch gelagert ist, ja, muss die Sicherheit oberste Priorität haben. Und dazu gehören kleine Maßnahmen wie Überflugverbot, große Maßnahmen wie Einhausung, robust umbauen und so weiter und so fort. aber auch ganz wichtig, eine Draufschau auf die Sicherungs- und Sicherheitskonzepte und die Forschungskonzepte dieser BGZ. Ja, ich will jetzt die EWN nicht ewig loben, aber die machen das auch an ihren Standorten anders. Ja, die gehen wirklich in den echten Dialog. Bei uns heißt es immer, die BGZ sei ständig im Dialog. Das heißt, die informieren. Das ist ja keine Beteiligung. Das ist doch ein Witz. Ja, man kann auch bei einer Information nicht von Beteiligung sprechen. Wir wollen beteiligt werden.
Das bezeichnet man eher als Monolog. Ja, auf jeden Fall ist das ja unser Punkt hier. Deshalb machen wir auch diesen Podcast ganz entscheidend, um auch die Details, die dahinter stehen, hinter dem ganzen Wahnsinn Atomenergie, innerhalb dieser Don't Nuke the Climate-Kampagne immer wieder darzustellen und zu versuchen, wenigstens darüber ein bisschen an Einfluss und Informationen zu bekommen.
Ja.
Gabi.
Ja, meine Frage wäre jetzt, also bei aller Nüchternheit betrachtet, Wolfgang, wo könnte tatsächlich in Deutschland ein Endlager, das den Namen verdient, entstehen? Hast du da irgendwie ein Gefühl?
Ja, ich habe ein Gefühl, aber eigentlich ist es die 5-Euro-Frage, weil wir als Initiative sind ja eigentlich dafür verantwortlich, dass wir ein faires Verfahren, ein wissenschaftsbasiertes Verfahren mit Beteiligung einfordern. Und wir sind ja nicht diejenigen, die das errichten, sondern wir schauen drauf. Ja, so. Wegen der jahrzehntelangen Auseinandersetzung um Gorleben haben wir natürlich auch Vorstellungen, wie ein einigermaßen sicheres Endlager aussehen könnte. Wichtig, ja, ist es, dass man nicht ein geeignetes sucht, sondern das Bestmögliche. Und das haben wir eigentlich mit dem Standortauswahlgesetz erreicht. So, das ist das Ziel eigentlich. So, die Gefahr ist jetzt, und da müssen wir aufpassen, weil die Endlagersuche sich hinzieht, gibt es so eine sogenannte Beschleunigungsdiskussion. Das Drängen ist ein politisches Drängen. Das hat mit Sorgfalt wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Da sind wir schon wieder dran. Also wir sind total gegen eine Beschleunigung und sagen, ja, der Dominoeffekt, dass es eben dann länger dauert bei der Zwischenlagerung, das müssen wir jetzt mal aushalten. Also entweder man will es jetzt einmal richtig machen bei der Endlagersuche oder man verliert sowieso jedes Vertrauen. So sehe ich das. Also wenn man
Sicherheit
jetzt
geht.
auf Tempo setzt, verliert man das Vertrauen.
Sicherheit geht auf jeden Fall vor. Und was mir gerade noch eingefallen ist, es gab ja diesen Film, oder den gibt es immer noch, der ist sehr sehenswert, Reise zum sichersten Ort der Erde.
Ja,
Leute,
wunderbar.
die da gerne mal reingucken wollen, ist das ein absolut
Ja.
wichtiger, auch kritischer und analytischer Film. Reise zum sichersten Ort der Erde.
Ein absoluter Hammer.
Ja.
Meine Frage nach einem möglichen tatsächlichen Standort
Soll ich
kann.
mal eine Prognose wagen? Also nicht, dass wir das fordern, aber ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich der Druck so groß ist, dass man auf Kristallin in Deutschland verzichtet, dass man tatsächlich auf Salz außer in flacher Lagerung verzichtet und dass es in Richtung Ton geht und dass man dann zum Schluss drei solcher Standorte hat, immer noch einer Salz, einer vielleicht, also in flacher Lagerung, einer in Ton. Wenn Kristallin mitgeschleppt, vielleicht auch noch das. Und dann kommen wir an einen ganz anderen Punkt, weil die BGE hat den Auftrag, ein Lager zu suchen für hochradioaktive Abfälle. Aber in dem Gesetz steht schon drin, dass schwach- und mittelaktive Abfälle auch an einem solchen Standort gelagert werden sollten, weil das, was im Schacht Konrad geplant wird, gar nicht ausreicht. Wir glauben ja, dass der Schacht Konrad gar nicht die nächsten Hürden nimmt, sondern wir werden ungefähr 600.000 Kubikmeter schwach- und mittelaktive Abfälle haben und 302.000 sind nur genehmigt für den Schacht Konrad. Es muss sowieso ein Co-Disposal-Konzept geben. Aber ob schwach- und mittelaktive Abfälle im Ton gut gelagert werden, weil ja das ja ganz andere Sicherheitsanforderungen gibt bei der Gasentwicklung, Explosivität, also explosiv sind die oder sie sind brennbar und so weiter und so fort. Dass das richtig ist, ob das vielleicht besser ist, das tatsächlich im Kristallin oder in Salz zu lagern, das ist ja alles nicht geklärt. Und von daher hat diese Endlagersuche eine unglaubliche Brisanz. Also, weil man die schwachen mittelaktiven Abfälle alle immer hinten rüberfallen lässt. Man kapriziert sich auf die hochradioaktiven Abfälle und übersieht, welche Berge an schwachen mittelaktiven Abfällen gelagert werden müssen. Also die Urananreicherung, eine Anlage die vom Atomausstieg in Deutschland ausgenommen ist, mit unbefristeter Genehmigung. Das sind alles brennbare Abfälle, die sind hochgiftig, dürfen im Schacht Konrad gar nicht eingelagert werden. Die müssen in ein solches Lager rein. Die Abfälle aus der Asse, wenn sie denn mal geborgen würden, die sind alle mit Salzgruß versetzt. Das schreit fast danach, dass das in einem Salzgestein gelagert wird. Also da muss man sich ehrlich machen bei der BGE, und die scheuen aber diese Auseinandersetzung um diese Fragen. Und wir sind übrigens ziemlich dran an diesen Themen. Wir als BI sind dran mit unserer Geschichte, weil wir Ahnung haben davon und haben eigentlich bundesweit eigentlich noch immer richtig gute Unterstützung vom BUND. Da sehen wir, da sind Leute, die sich mit diesen ganzen Fragen, auch bei der Zwischenlagerung sind wir ja auch d'accord. Die haben noch dieses Papier mit unterzeichnet von der Atomkonferenz. Also da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Also ich mag keine wirkliche Prognose wagen, aber vielleicht so zum Schluss, wenn ich jetzt heute lese, dass Deutschland bereit sei, so diesen Deal einzugehen mit Frankreich im Rahmen der EU, die Atomkraft als nachhaltig einzustufen, dann kriege ich einen Knall. Also wer keine Antwort findet, wie man mit dem Atommüll umgeht, ja, der sollte den Mund halten, wenn es um die Nutzung der Atomkraft geht, aber auf der Stelle.
Da bin ich ganz bei dir, Wolfgang, und da werden wir auch den Clinch, der sich ja eventuell entwickeln wird oder schon dabei ist, zwischen Bundesumweltministerium und Wirtschaftsministerium, das wird, glaube ich, noch spannend werden.
Das wird
Auf
sehr
jeden
spannend,
Fall,
ja.
super, vielen Dank, Wolfgang, für deine Insights, und ich denke, dass wir in etwas näherer oder fernerer Zukunft da nochmal darauf zurückkommen werden, auf jeden Fall das Thema weiter beobachten werden und diese ganzen Details, wie gesagt, im Umfang mit der ganzen Atomenergie sind so wichtig, sie immer wieder darzustellen, um gerade solche Entscheidungen, die man einfach mal eben so aus der Hand schüttelt, das als nachhaltig zu deklarieren, eben ein bisschen zu konterkarieren. Vielen Dank, Wolfgang.
Okay, danke und einen schönen
Ganz
Tag noch.
herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich
Hallo.
wirklich sehr.
Tschüssi.
Ciao.
Ciao, Wolfgang. Bis dann.
Soweit die wirklich tiefgehenden Details zu Atommüllendlagerung oder, ich weiß nicht, Endlagern. Sollte es eigentlich einen Konjunktiv geben, Endlügern, so in diese Richtung. Mit Wolfgang Ehmke von der BI Lüchow-Dannenberg. Danke, Günther, dass du den Kerl hier reingebracht hast. Das ist ja wirklich geballtes Wissen zu diesem drastischen Thema, dass auch egal jetzt, ob Deutschland tatsächlich keine Atomkraftwerke reaktiviert oder kleine neue Reaktoren baut oder nur kolonialistisch in Europa auftreten wird, so wie es wir erfahren haben, dass Atomenergie in Europa als grün Geschenk an Frankreich tituliert werden soll. Das Thema Atommüllendlagerung bleibt und bleibt und bleibt.
Das bleibt uns lange erhalten, und man muss ja, also was noch ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, glaube ich, dass es ja in Deutschland darum eine relativ intensive Auseinandersetzung gibt. Also deshalb hatte ich auch die Atommüllkonferenz erwähnt, die seit vielen, vielen Jahren hochkarätig da dran ist, und genauso wie wir hier in Gorleben ja eigene geologische Studien von der BI und so weiter mitfinanziert haben, um halt eben die Wissenschaftlichkeit und die Sicherheit nach vorne zu treiben und nicht einfach irgendwelche Entscheidungen. Dann schrauben wir halt noch einen dritten Deckel drauf, sozusagen. Also so funktioniert es einfach nicht, ne? Und das ist halt immer der Punkt, dass Zivilgesellschaft dranbleibt, knallhart beobachtet. Und da ist Wolfgang jemand, der das seit vielen, vielen, vielen Jahren hochkarätig macht. Und das ist absolut wichtig. Und gerade jetzt in der Situation, wo wir in Gorleben sind, ist es halt einfach das Zwischenlagerthema, das es zu beobachten gilt und kritisch zu begleiten gilt. Das ist der Punkt. Ja. Ein Teil der Atomenergie, der unglaublich wichtig ist zu erwähnen, ja, weil es halt eben mal nicht so einfach eine saubere Energie ist, wie manche Leute das gerne propagieren.
So ist es. Wir danken ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn weiter. Homebase ist das freie Radio Freistadt, aber auf allen gängigen Plattformen wie Audible, Spotify natürlich und so weiter und so fort könnt ihr Don't Nuke the Climate, den Podcast, finden. Wir sind auch gern bereit, euch Rede und Antwort zu stehen unter mga.at. www.frf@gmail.com. Schreibt uns einfach Anregungen, Kritik. Wir nehmen alles und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und
Und Günter Herrmaier, alles Gute.
schöne Zeit
Ja.
euch.